ist in seiner Not. Gut, kommen wir zur Predigt. Ich habe hier ganz viel Hall. Soll ich ein anderes Mikro nehmen oder könnt ihr das noch ändern? Weil ich höre hier ständig einen Hall. Kann man nicht ändern? Okay, dann ist das so. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Das ist ziemlich unangenehm. Gut, wir sind in einer Predigtreihe. Wir haben letzten Sonntag gestartet und es geht darum, dass wir Gott dienen, dass wir unsere Begabung entdecken, die wir haben und dass wir gemeinsam Gemeinde bauen. Ja, ein sehr herrliches Thema, auch passend nach Ostern und bald ist Pfingsten und der Heilige Geist teilt die Gaben aus, die wir brauchen und wir wollen jetzt da heute mal noch ein bisschen spezifischer reinschauen, was denn die Gaben sind, die Gott uns gibt, damit wir gemeinsam Gemeinde bauen. Gestern hatten wir hier unseren Haus- und Hoftag oder wie nennen wir das hier? Gemeinde-Power-Tag? Oh, wow. Gemeinde-Power-Tag hatten wir gestern hier. Und das bedeutet, hier waren ganz viele von der Gemeinde, von der ukrainischen Gemeinde, von der rumänischen Gemeinde, von der tamilischen Gemeinde, also alle, die hier in unseren Räumen auch Gottesdienst feiern. Und wir haben gestern bei wunderbarem Wetter uns ergänzt mit den Begabungen, die wir haben, unter der wirklich hervorragenden Leitung von Gunther Stollwerk, der da hinten sitzt. Können wir ruhig mal applaudieren. Bei ihm findet sich die Kombination der Gabe, praktisch zu dienen mit der Gabe der Leitung. Das war wirklich hervorragend, gut vorbereitet. Und er hat uns angewiesen, wer was machen kann, gemäß den Gaben, die wir haben und der Kraft, die wir haben. Das war so herrlich mit gemeinsamem Essen. Und wir waren so viele hier. Ich war so ermutigt auch dadurch. Deswegen, also wenn du beim nächsten Mal dabei sein kannst, ich empfehle es dir, ich rate es dir. Hier wird keiner ausgepowert und unter Leistungsdruck, sondern in einer herrlichen Gemeinschaft. Gemeinsam wird Hecke geschnitten und gestrichen und repariert und schön gemacht und Fenster geputzt. Und das war wirklich eine ganz große Freude zu erleben, wie wir hier auch zusammenstehen und gemeinsam unser Gebäude auf Vordermann bringen. Ja, das war herrlich. So. Wir schauen uns mal die nächste Folie an. Wir haben letzte Woche 1. Petrus 4 näher betrachtet. Die Verse 10 und 11 sprechen von Begabungen, die Gott den Gliedern der Gemeinde, den Gliedern am Leib gibt. Und 1. Petrus 4 ist quasi so Light Version. Denn da haben wir betrachtet, dass Gott Gaben gibt für die Gemeinde, wo man redet, und Gaben gibt, wo man dient. Also es gibt mehr, jetzt mal ganz grob und gleich gehen wir in Details. Es gibt halt Dienste in der Gemeinde, wo man spricht. Das zum Beispiel mache ich gerade. Ja, ich diene mit der Gabe des Lehrens. Das Leiten, da spricht man auch viel und prophetisch reden, da spricht man natürlich auch, in der Seelsorge spricht man auch. Es gibt aber dann auch viele Dienste, wo es nicht so sehr ums Sprechen geht, sondern ums Anpacken und Mitfühlen, praktische Hilfeleistung in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Und wir haben von diesem Gabenkatalog Light Version 1. Petrus auch eine ausführlichere Beschreibung. Und die haben wir in Römer 12. Und in Römer 12 haben wir 7 Gaben, die genannt werden. Und die stehen hier rechts. Das ist das Lehren, das ist die Prophetie, das ist die Seelsorge, das ist das Leiten, das ist das Erbarmen, Barmherzigkeit empfinden mit Bedürftigen, mit Leidenden. Das ist die Gabe des Gebens oder des Teilens und das ist die Gabe des Dienens. Und jetzt schauen wir uns den Bibeltext mal an, die nächste Folie, das ist Römer 12. Und diese Übersetzung hier, die habt ihr noch nie gelesen. Das ist auch keine offizielle Übersetzung. Das ist eine Übertragung auf der Grundlage der Neues Leben Bibel und von mir, CB. Also dürft ihr gerne kritisieren. Das ist jetzt nicht inspiriert so grundsätzlich vom Heiligen Geist, aber ich habe ganz viele Übersetzungen durchgeschaut, die es gibt im Deutschen, und keine hat mir so richtig gut gefallen, und deswegen habe ich mir erlaubt, mal diese Übertragung hier zu schaffen. Wie gesagt, könnt ihr gerne alles kritisieren, was ich jetzt so formuliert habe. Wo liegt das Problem? Nun, das Problem liegt ja darin, auch wenn manche vielleicht sagen würden in Deutschland, ja, die Elberfelder Bibel, das ist die inspirierte, von Gott inspirierte Bibel. Ja? So wie zum Beispiel in der englischsprachigen Welt gibt es immer noch Leute, die sagen, die King James Version, das ist die von Gott inspirierte Bibel. Ja? Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, dass das inspirierte Wort Gottes im Neuen Testament auf Griechisch ist. So, das ist die Grundlage. Aufgrund der Funde, die es gibt und so weiter, können wir sagen, so, das ist das Wort Gottes. Und da das aber Griechisch ist, muss man das ja in die Sprache übertragen, muss man übersetzen. Und bei jeder Übersetzung gibt es Fragen, wo man sagt, ja, soll ich das jetzt so übersetzen oder so? So. Das ist der Grund, warum es Bibelübersetzungen gibt und warum auch Bibelübersetzungen immer wieder mal an die Sprache angepasst werden müssen. So, ja? Das ist einfach eine Herausforderung, die wir haben. Wir haben nicht pur, das hat der Heilige Geist gesagt, das haben wir nur in Griechisch und im Alten Testament in Hebräisch. Aber hier müssen wir halt immer wieder ein Stückchen anpassen an unsere Sprache, an unsere Kultur, um das zu verstehen. Beispiel. In diesem Text haben wir in Vers 8 die Gabe der Paraklesis. Also da steht in Griechisch Parakaleo. Okay, ja, dann wissen wir ja, welche Gabe das ist. Ja, ist die Gabe Parakaleo. Alles klar, oder? Ja, nee, was heißt das denn? Muss ich ja verstehen, oder? Also kann man das ja übersetzen. Ist ein griechisches Wort. Kann man übersetzen. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt ermahnen. Das Problem ist nur, es heißt nicht nur ermahnen, es heißt auch ermutigen. Ah, okay. Also zwei deutsche Worte müssen wir eigentlich für das eine griechische benutzen, um wirklich den Umfang dieses Wortes zu treffen. So, wenn jetzt wenn Bibelübersetzer sagen, ich schreibe eine deutsche Bibel, dann können die ja nicht jedes Mal all die Fülle dessen dahinschreiben, was das griechische Wort meint, weil dann wäre die Bibel bald doppelt so dick. Dann hätten wir lauter ganz lange Sätze. Deswegen entscheiden sich Bibelübersetzer dazu, ermahnen zu schreiben oder ermutigen zu schreiben. Ja. So, was habe ich da geschrieben? Wir lesen mal den Text. Römer 12. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie gemäß den gesunden Glaubensgrundsätzen an. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen aus der Kraft, die Gott dir gibt. Bist du zum Lehren berufen, dann sei auch selbst belehrbar. Wenn du die Gabe zur Seelsorge hast, Parakaleo, dann sei auch selbst in Seelsorge. Wer Geld hat, ich habe hier mal ein Sternchen dran gemacht, denn wörtlich steht da nicht Geld, sondern da steht im weitesten Sinne, wenn du Geld oder anderes Materielles hast, ja? Das ist mehr als nur Geld. Aber wenn du etwas hast, was du teilen kannst, damit Bedürftige etwas haben, was sie nicht haben. Also wer Geld hat, soll großzügig und ohne Hintergedanken geben. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann übernimm Verantwortung und sei sorgfältig. Und wenn du die Begabung hast, Erbarmen mit anderen zu haben, dann tue es mit fröhlichem Herzen. Also nochmal gerne Diskussionen über meine Übertragungen hier, das habe ich mal so gut gemacht, wie ich das verstehe, von allen Gaben und vom Neuen Testament her, vom Griechischen her und so weiter. Alles, was jetzt hier nicht kursiv ist, ist wirklich die Neues Leben Bibel, also da ist schon weitestgehend auch professionelle Bibelübersetzung hier vorne. Was fällt auf bei diesen sieben Gaben? Es fällt auf, dass von dem Duktus, von dem Kontext, von dem, wie das geschrieben ist, heißt es ja immer, wenn du diese Gabe hast, dann mach das so und so. Und ich persönlich empfinde hier vom Kontext, vom Schreibstil her, einen großen Unterschied zu den Gaben, die zum Beispiel in 1. Korinther 12 und 14 beschrieben werden. Denn da heißt es nicht, wenn du diese Gabe hast, dann mach es so, Also mit dieser Einstellung oder dieser Motivation, ja, hier ist ja jedes Mal so ein Satz danach. Wenn du diese Gabe hast, dann mach es so. In 1. Korinther 12 und 14 haben wir andere Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder stehen. Denn da heißt es immer, wenn ihr zusammenkommt, dann das und das. Und ich liebe es ja, den Zusammenhang zu beachten und zu betrachten, weil in 1. Korinther 12 und 14 besonders, da heißt es ja auch mal, der Geist teilt aus, wie er will. Das sind für mich eher die spontanen und übernatürlichen Geistesgaben, weil da ist dann auch eben ja die Rede vom Wort der Erkenntnis, vom Beten in Sprachen, von Sprachengebet und Auslegung, von Heilung und so. Und ich bin so über die Jahre dahin gekommen, dass ich denke, diese Begabungen hier, diese sieben, sind eher die permanenten Gaben, die Gott uns gibt. Ja, also du wächst auf als Christ und Gott hat dich begabt, zum Beispiel zu leiten, also Verantwortung zu tragen für eine Kleingruppe oder eine Kindergruppe oder Rangergruppe oder Gemeindeleitung so. Und dann musst du jetzt nicht jedes Mal Gott fragen, Gott, du hast mir letzten Dienstag für die Gemeindeleitung die Gabe des Leitens gegeben. Herr, hab ich die Gabe auch heute noch? Nee, also das sind Gaben, die sind permanenter in uns. Und bei den anderen Gaben heißt es ja eher, wenn ihr zusammenkommt, dann seid offen dafür, was der Heilige Geist jetzt spontan unter euch tun will. Vielleicht möchte er durch dich heute ein Heilungsgebet beten lassen, wodurch Menschen geheilt werden. Oder er möchte das oder jenes. So sei offen, dass du einfach ein gutes Werkzeug, ein Kanal für den Heiligen Geist bist, sodass der Heilige Geist aktuell wirkt, jetzt in dieser Kleingruppe oder in dieser Jugendgruppe oder in diesem Gottesdienst, ja? Und deswegen macht es für mich viel Sinn, wenn wir schauen wollen, okay, was ist mein Platz der Mitarbeit in der Gemeinde, wenn wir vorrangig diese Gaben anschauen, weil wir die halt permanent haben. Ja? So, das, was ich jetzt gesagt habe, ist mein Verständnis dieser Texte. Ich weiß, das ist nicht komplett wasserdicht. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie haben wir ja in allen diesen Gabenkatalogen drin. Also ich kriege das auch nicht 100% rund. Aber nach meiner Erfahrung als Pastor über 35 Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass es viel Sinn macht, wenn Leute sagen, was ist denn meine Mitarbeit in der Gemeinde, dass man zunächst mal diese Gaben nimmt. Und damit fährt man ganz gut, weil Leute entdecken zum Beispiel, ich habe die Gabe zu leiten. Ja, okay, dann lass uns das mal entwickeln. Also Gott hat dir was gegeben, leite doch mal eine kleine Gruppe und dann schauen wir mal, welches Maß Gott dir noch gibt und vielleicht bist du irgendwann Ältester in der Gemeinde, weil Gott dir die Gabe der Leitung gegeben hat. Das ist ja eine Begabung, die Gott schenkt. Und wenn du nicht die Gabe der Leitung hast, bitte, dann tu dir das auch nicht an, ja? Dann wird das für dich ziemlich anstrengend und es wird auch nicht so ein Segen sein, weil du gar nicht dazu begabt bist. Dann entspann dich mal, du musst das nicht, ja? Und dann schau mal, was hat Gott dir denn gegeben? Bist du ein so barmherziger Mensch, ja? Zum Beispiel, man kann das auch so ausdrücken, als du heute hier in die Gemeinde reinkamst, ja? Vielleicht war das heute nicht massiv so, aber wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du so in die Gemeinde kommst, was siehst du? Auch das ist ein Hinweis darauf, welche Gabe Gott dir gegeben hat. Denn es ist interessant, dass wir nicht alle das Gleiche sehen. Wir denken ja oft, ja, wir sehen ja alles Gleiche. Wir kommen hier rein, was sehen wir? Ja, wir sehen diesen Raum und hier diese Farbe der Wand und so. Und da sehen wir natürlich auch alle das Gleiche. Aber was sehen wir denn noch? Wir kommen hier rein und manche kommen hier rein und die sehen, da sitzt jemand, der ist ganz traurig. Die sehen die traurigen Menschen. Und andere kommen hier rein, die sehen, da liegt ja ein altes Taschentuch auf dem Boden, das sollte man mal wegräumen. Das ist ja nicht schön, ne? Und andere kommen hier rein und dann ist Anbetung und die sind total in Anbetung und die freuen sich, wow, hier passiert gerade Gottes Wille, wir ehren Gott und wie ist denn so die geistliche Atmosphäre hier, wie ist das und was will Gott heute tun, auch übernatürlich und so. Das geht so in Richtung der Gabe der Prophetie hier. Ja? Und andere haben so die Gabe praktisch zu dienen. Die sehen das olle Taschentuch. Andere haben die Gabe der Barmherzigkeit. Die sehen die traurigen Menschen. So, das ist auch ein Hinweis, was Gott dir gegeben hat. und erkenne, was Gott dir gegeben hat und tue das, was Gott dir gegeben hat, weil das ist die permanente Gabe, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht hat er dir auch übrigens zwei gegeben oder drei. Ja? Alles jetzt nicht zu eng gefasst, aber auf Dauer ist es sehr hilfreich zu wissen, welche Gabe man hat. Also kurzes Beispiel von mir. Gott hat mir die Gabe gegeben zu lehren, zu predigen, und das kann ich mal hier so sagen. Warum? Weil ich immer vorne stehen will und Recht haben will und der Schlauberger bin? Nee, kann sich manchmal reinmischen, ja, klar. Aber das haben mir Leute ja immer wieder gespiegelt im Laufe der Jahre. Hey, das war eine gute Predigt, das war eine gute Lehre, ich sehe die Frucht davon. Ja, dann hat Gott mir das gegeben. Gott hat mir auch die Gabe der Leitung gegeben, da kann ich nicht mehr anders. Ich habe öfters dran gezweifelt, wenn Dinge nicht gut laufen, dann, oh, ich bin ein schlechter Leiter und so, aber nach 35 Jahren geht es nicht mehr, wo Gott mich an viele Stellen gestellt hat, wo ich geleitet habe und wo es dann auch gut lief. Ich habe Fehler gemacht, ganz klar, habe auch Dinge schlecht geleitet, ganz klar, ich bin Mensch, bin nicht vollkommen, bin nicht Jesus, aber ich kann nicht mehr sagen, ich habe nicht die Gabe der Leitung, das geht einfach nicht, wenn ich auf mein Leben zurückschaue. Und das praktische Dienen hat Gott mir nicht so stark gegeben. Da könnt ihr meine Frau fragen, das ist ganz oft so, da gibt es so Situationen, ja komm, da packen wir noch mit an, da machen wir noch und so. Und ich denke, oh warte mal, nee, ich bin gerade K.O. und nee, ich habe gerade ein seelsorgliches Gespräch gehabt, davor habe ich gepredigt, ich will jetzt nach Hause, ich will jetzt nicht noch Gemeinde aufräumen, ja. Aber es gibt halt andere, für die ist das Aufräumen, das ist eine Gabe, das ist eine Freude. Ja, das, hä, wo ist das Problem? Für mich ist es ein Problem. Ich muss da meine Kraft zusammenkratzen, ja. Und nochmal, was ganz wichtig ist, wenn wir unsere Gaben entdecken, dann darf das aber nicht zur permanenten Entschuldigung führen. Nö, habe ich nicht die Gabe für. Versteht ihr das ganz wichtig jetzt, ja? Auch wenn wir nicht die Gabe haben, also mal mit anzupacken, ja. Und Stühle zu stellen oder aufzuräumen oder im Garten mitzuhelfen oder Dachrinnen zu reinigen. Habe ich gestern nämlich geholfen, Dachrinnen zu reinigen. Das können wir, nein, deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber nur mal als Beispiel, ja, auch wenn wir für irgendwas nicht die Gabe haben, dann nicht direkt, kann ich nicht, will ich nicht. Doch, come on, ja, du bist Christ, du kannst Gott dienen, mach das. Aber es geht ja gerade um die Frage, was ist denn meine Begabung in der Gemeinde, was ich dauerhaft fröhlich lebe, wo ich der größte Segen bin für die Gemeinde. Der größte Segen ist doch, wenn du mit deiner Gabe dienst und wenn andere mit ihrer Gabe dienen, dann ist es doch ein Team. Wisst ihr, was Team heißt? Toll, ein anderer macht's. Kann man natürlich ironisch sagen, kann man aber auch einfach korrekterweise sagen, toll, ein anderer macht's, ja? So, es wäre einfach dumm, wenn wir nicht in unseren Gaben dienen. Es wäre einfach dumm, ja? Weil wenn ich vorhin Schlagzeug gespielt hätte, ja, dann wäre das nicht so toll, weil ich es nicht kann. Habe ich keine Begabung für. Und wenn wir jetzt jemanden zwingen würden, du musst jetzt hier die Predigt halten. Nee, bin ich nicht begabt für, du musst jetzt die Predigt halten. Wäre auch nicht so toll. Deswegen, was ist deine Gabe? Das ist eigentlich heute die Frage hier. Und ich würde mal sagen, bei diesen sieben Gaben ist es ganz oft so, dass Gläubige da schon mal irgendwas finden. Und dann kann man mit dieser Gabe dienen, dann wird man auch mal frustriert sein, aber auf Dauer wird man motiviert sein, weil Gott es in dich reingelegt hat, dass du diese Gabe hast. Und das macht ganz viel Sinn. Zum Beispiel die Gabe der Seelsorge. Als ich noch jüngerer Pastor war, und ich sage euch jetzt mal was, also Pastoren, wisst ihr alle, sind auch Menschen mit Fehlern, und so auf Pastorenkonferenzen unter Pastoren, was sind die coolen Gaben? Die coolen Gaben sind Leiten und Predigen. Das sind die coolen Gaben, ja? So im Mittelpunkt und auf der Bühne, cool. Seelsorge ist nicht cool. Nee, Seelsorge. Pff, sieht ja keiner, merkst du nichts, gibt's keinen Applaus. Man hört schwere Dinge, traurige Dinge. Ist nicht cool. Warum sage ich das? Ich selber war auch ein Stück weit so gepolt am Anfang meines Dienstes. Was will man sein? Gemeindegründer. Ja. Bevollmächtigter Prediger. Die Massen bekehren sich. Das ist cool. Ne? Und für mich war das so wichtig zu erkennen, denn Gott hat mir die Gabe der Seelsorge gegeben, dass ich diese Gabe lebe, auch wenn das gar nicht cool ist unter Pastoren. Extrem wichtig. Und ich bin so glücklich mittlerweile, weil ich merke, da hat Gott mir was gegeben. Ja, Menschen werden gesegnet durch seelsorgerliche Gespräche, die ich führe, weil Gott durch mich wirkt, weil er mir die Gabe gegeben hat. Und das ganz Coole daran ist, je älter man wird als Pastor, desto weniger wird man leiten und predigen. Ist einfach so. Aber wenn man dann ein Seelsorger ist, hat man ja immer noch was Schönes. Was Erfüllendes und Beglückendes. So, wie kannst du denn jetzt rausfinden, was deine Gabe ist? Nun, wir haben einen kleinen Krückstock für dich. Also das ist kein Beweis, aber das ist eine Hilfestellung. Bitte einmal die nächste Folie. Denn man kann über diese 7 Gaben, kann man einen kleinen Gabentest machen. Und den könnt ihr alle machen, den könnt ihr alle kostenlos machen, den könnt ihr alle selbstständig machen. Mit eurem Handy oder am Browser. Ganz einfach. Was ihr euch merken müsst, ist da oben dieses www steht da nicht, aber das ist eben eine Internetseite. Und die heißt evangeliumshaus.de, das ist übrigens unsere Seite, unserer Gemeinde, ja, kennen viele schon. Evangeliumshaus.de kriegst du Informationen über diese Gemeinde. Wenn du dann /Gabentest eingibst, ich glaube, das gibt es nicht irgendwo als Knopf, das ist ein Geheimtipp, ja. Dann kommst du auf einen Gabentest über die 7 Gaben von Römer 12. Dann kriegst du einige Fragen, die sind sehr simpel. Also wenn du willst, kannst du dich gerne übers Ohr hauen und so alles so beantworten, wie du es gerne hättest. Und dann kriegst du auch ein falsches Ergebnis. Kannst du machen. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist bei den Fragen, dann kriegst du ein gutes Ergebnis. Also dann kriegst du das Ergebnis, was etwas widerspiegelt, wie du bist. Und was höchstwahrscheinlich deine Gaben sind. Und zwar in einem gewissen Ranking. Ihr seht hier mal ein Ergebnis. Und links sind die Zahlen, ist vielleicht ein bisschen klein, aber da sieht man hier eine Person, die hat zum Beispiel 50 Punkte bei der Gabe des Lehrens und das ist die höchste Gabe bei den 7. Und zum Beispiel die Gabe des Dienens, also praktisch mit Anpacken, hat nur 12 Punkte, das ist die schwächste Gabe von den 7. Jetzt könnt ihr ja mal raten, wer das vielleicht ist. So, und wichtig ist, wenn ihr das ausgefüllt habt, dass ihr am Ende einen Screenshot macht, weil das ist jetzt ganz günstig und da müsst ihr nichts bezahlen, aber sonst, wenn ihr nicht einen Screenshot macht, ist es auch weg. Ne? Also am Ende Screenshot vom Ergebnis, steht da aber noch, wenn ihr das macht. Ich möchte euch das mal sehr ans Herz legen, als einen ganz kurzen Selbsttest, dass ihr das vielleicht zu Hause mal macht oder nachher, das geht auch blitzschnell, das hat jetzt nicht irgendwie 1000 Fragen oder so, aber das könnte ein Hinweis für dich sein, in welcher Richtung sollte ich mich denn mal weiter entwickeln und gucken, was Gott mir denn so gegeben hat, um dann in der Gemeinde zu dienen. Ich meine, viele dienen ja schon in der Gemeinde und haben ihren Platz und wenn du sagst, das ist auch alles stimmig für mich, musst du auch den Test da nicht machen. Kannst du machen, musst du nicht. Aber für alle, die noch mehr so am Suchen sind, vielleicht auch, so wie ich, ein bisschen verpeilt sind und denken so, ja, aber ich will gerne das, weil das ist ja cool, dass du vielleicht mal zur Ruhe kommst und findest und sagst, ah, okay, das ist meine Gabe, okay, danke Jesus, hätte mir was anderes gewünscht, aber das ist doch eine Hilfe, dass ich mal dauerhaft in der Gemeinde mitarbeite und auch nicht ausbrenne und auch nicht alles komisch ist, sondern ja, dazu habe ich die Kraft und dazu habe ich die innere Motivation. Ja, die innere Motivation. Deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, dazu hast du eine innere Motivation. Da muss man nicht ständig sagen, mach doch bitte. Sondern da hast du eine Freude dran. Ja, nicht immer, alles ist auch mal schwierig, klar, aber so auf lange Sicht hast du eine innere Freude dazu, das zu tun. Dann tu das, weil wenn wir als Leib Christi entdecken, ich bin ein Arm, ich bin ein Bein, ich bin ein Auge und wir wirken so, dann ist das wunderbar. Aber wenn natürlich viele, die eine Hand sind, sagen, eine Hand, das finde ich aber blöd, ich will keine Hand sein. Wenn das ganz viele sagen, dann fehlt die Hand. Ja? Dann ist unser Leib Christi hier ohne Hände. Dann wird nicht so oft angepackt. Ja? Und wenn viele sagen, Gott sagt, du bist ein Mund, ja? Und du sagst, nee, reden will ich aber nicht, schon gar nicht vor Leuten. Ne. Und alle sagen das, die eigentlich eine Gabe haben zu sprechen, dann haben wir auch ein Problem hier in der Gemeinde. Ja? Also es ist, glaube ich, sehr leicht nachvollziehbar, deswegen die Ermutigung, das zu tun. Und jetzt nochmal wieder die Folie zurück von Römer 12. Wir haben hier halt auch Hinweise, jedes Mal einen Hinweis oder zwei zu der Gabe. Und das ist im Griechischen übrigens ganz kurz gefasst. Ja? Bei der Gabe des Lehrens, da steht im Griechischen nur, bist du zum Lehren berufen, dann sei in der Lehre. Also das ist fast noch zu viel. Da steht irgendwie Lehren, Didaskalein auf Griechisch und dann en Didaskalein. Also bist begabt zu lehren, dann in Lehre. Leider hat Paulus das so knapp geschrieben, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht nicht mehr viel Papyri gehabt oder was, keine Ahnung. Aber Paulus, was meinst du denn damit? Und das ist halt Auslegung jetzt dessen. Wir wissen nicht ganz wörtlich, was Paulus da gemeint hat, weil er hat das so knapp geschrieben. Das hat er bei vielen dieser Gaben gemacht, dass das so ganz knapp war. Und deswegen muss man das irgendwo dann auslegen. Ich habe jetzt das mal so ausgelegt, dann sei auch selbst belehrbar. Ich finde, das macht vom gesamten Neuen Testament her, wir legen ja Bibel mit Bibel aus, ganz viel Sinn. Das steht auch an anderen Stellen, die Paulus an anderen Stellen geschrieben hat. Da schreibt er davon, sei auch belehrbar. Weil was ist schlimm? Schlimm sind ja die 9 times clever und clever Cheater, oder? Die 9-mal klugen und Klugscheißer. Das ist schlimm, oder? Also muss ich gestehen, bin ich auch manchmal. Ist nicht schön, ist nicht gut, aber bin ich manchmal. So dieses, ja, ich weiß das aber und ich sage euch das jetzt. Und ich erkläre euch die Welt und alles. Ja. Also es ist nicht schön, das ist eine Schwäche von mir. Was hilft dagegen? Es hilft, belehrbar zu sein, ja? Zu lernen, selbstkritisch zu sein, nochmal sich zu hinterfragen und sich von anderen belehren zu lassen, dass man es besser versteht. Ganz wichtig, weil sonst ist das, sind das, kennt ihr vielleicht auch so Leute, ihr kennt mich auch ein bisschen. Naja, ich hoffe, ich lerne da noch. Aber es gibt ja auch so Leute, die wissen ganz viel, aber das macht nicht so einen Spaß, denen zuzuhören, weil die so beständig so dieses, du hast immer das Gefühl, ja okay, ich weiß gar nichts, ich bin klein, du bist groß, du weißt alles. Es fühlt sich nicht schön an. Das sind so Unbelehrbare. Und deswegen glaube ich, dass viel Sinn macht, dass Paulus sicherlich auch meint, wenn du lehrst, wenn du diese Gabe hast, dann sei auch in der Lehre immer noch. Dann lerne immer noch und lass dich lehren. Ja? Und so auch mit der Seelsorge. Da steht halt auch nur Parakaleo en Parakaleo, so ähnlich. Ja? Ein bisschen anders, aber so ähnlich. Also, okay, ermahnen in Ermahnung. Was ist gemeint? So. Und die Erfahrung sagt ja, dass wenn du wirklich die Gabe der Seelsorge hast und das von daher auch öfter machst, ja, dann bitte achte auf dein Herz und such dir einen Seelsorger für dich selbst. Wir kennen das ja sogar im Säkularen, in Berufen, die sehr viel mit Menschen zu tun haben, Lehrer zum Beispiel, dass es, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber dass es doch sehr nahegelegt wird, dass man Supervision hat. Also, dass man selber einen Ort hat, wo man reden kann, und wo einem auch gedient wird. Ja? Weil das ist für Seelsorger extrem wichtig. Du hörst schwere Dinge, du betest für Menschen. Das belastet auch. Man fühlt ja mit. Das ist ja nicht easy. So, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele? Mehr als alles behüte dein Herz, sagt die Bibel. Also bitte such dir auch einen Menschen, wo du dich anvertrauen kannst und wo du mal erzählen kannst, wie es dir denn geht. Dann kannst du dauerhaft ein guter Seelsorger sein. Aber das andere ist schwierig. Das andere führt auch zu Stolz, weil man immer denkt, ja, ich bin hier so, ich kann das alles, mach das alles. Die anderen brauchen alle meine Hilfe. Nein, du brauchst Hilfe. Jeder Gläubige braucht Hilfe von anderen. Das ist auch Leib Christi. Und jeder, der meint, ja, ich diene den anderen, aber ich brauche ja keine Hilfe, ist gefährlich. Ist sehr gefährlich. Da wächst der Stolz ganz leicht. Ja? Wir sollten uns alle auch helfen lassen. Ganz grundsätzlich. So, ihr habt mir keine Uhr da hinten an die Wand geworfen. Was heißt das? Habe ich heute eine Stunde? Nein, nein, keine Sorge, machen wir nicht. Aber ich bin jetzt ein bisschen ohne Kompass hier, wie lange ich noch habe. Ich würde mal so sagen, wir nehmen jetzt noch eine Bibelstelle. Ja, genau die, super. Wie ist das denn so grundsätzlich mal mit dem Dienen? Also wenn wir begabt sind von Gott und wir dienen in der Gemeinde, dann heißt es, wir dienen. Wir herrschen nicht, wir stellen uns nicht selbst dar. Wir sind bereit, das zu tun, was Gott uns gegeben hat, um anderen zu dienen. Und das ist ziemlich anders, als wie die Welt uns prägt. Und wie auch unsere alte Natur, unser altes Wesen geprägt ist. Denn unser altes Wesen will nicht dienen, will nicht anderen dienen. Unser altes Wesen will bedient werden. Das will, dass es ihm immer gut geht. Ja? Der alte Mensch halt, der an sich denkt, ich, meiner, mir, mich, dann ist ja an alle gedacht. So ungefähr ist unser altes Wesen, das ist so, aber bei uns allen so. Aber wir sind gläubig geworden, wir haben unser Leben Jesus gegeben, wir haben in der Taufe gesagt, das Alte ist gestorben, das Neue steht auf und das Neue ist wie Jesus. Und wie ist Jesus? Ein Diener. Ein Diener. Jesus ist ein Diener. Er dient Menschen. Es ist sehr faszinierend und fast schon merkwürdig. Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist der Sohn Gottes. Und er selber stellt uns Menschen in den Mittelpunkt und vergisst sich selbst. Anders kannst du das Kreuz nicht erklären. Er hat nicht an sich gedacht, er hat an uns gedacht. Er hat uns in den Mittelpunkt gestellt, durch seine große Liebe, Agape-Liebe, uns in die Mitte gestellt, überhaupt nicht an sich gedacht, um uns zu dienen. Und das ist Reich Gottes. Das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, ja, in der Serie The Chosen, ich weiß nicht, wer die gesehen hat, fantastische Serie über das Leben von Jesus, da gibt es so einen Slogan, da heißt es, gewöhn dich an anders. Ja, erinnert sich jemand? Gewöhn dich an anders. Was ist damit gemeint? Ja, das Reich Gottes ist anders als das Reich dieser Welt. Es ist komplett anders. Besonders an dem Punkt des Dienens auch. Wir lesen mal Johannes 13. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Das war sein Selbstbewusstsein. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Agape-Liebe alles. Agape-Liebe sagt, ich bin nicht im Mittelpunkt, der andere. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Das war ein Glauben, hatte Jesus. Er wusste jetzt, was jetzt kommt. Ja, die ganze Schmach und Folterung und Kreuzigung. Und in ihm war, ich werde zum Vater zurückkehren. Ja, ich werde sterben, aber ich werde zum Vater zurückkehren. Was für ein Glaube. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch aus Leinen um, ergoss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab, Herr, wie kannst du mir die Füße waschen? Was Jesus hier macht, ist, dass er sagt, das Dienen, anderen Menschen dienen, das adel ich jetzt. Da zeige ich euch mal, dass das ganz anders gesehen wird im Reich Gottes als in der Welt. Die Jünger hier dachten noch so wie in der Welt, kein Vorwurf an sie, das kennen wir alle auch noch. Aber bei den Jüngern war ja die Frage, als sie in diesen Raum kamen, der vorbereitet war für das letzte Passafest, war ja auch eine Schüssel da und ein Tuch, weil es war notwendig, dass die Füße gewaschen werden. War anders als heute, ne? Staubige Straßen und so weiter, und es war auch jetzt nochmal fürs Passamahl und so. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die 12 Jünger da sind. Und jeder hat vielleicht schon so kurz dieses Tuch gesehen und diese Schüssel und hat sich gefragt, wie wird das jetzt ablaufen hier? Und ich kann mir gut vorstellen, also zumindest sage ich mal, wahrscheinlich in mir wäre es so gewesen, so der Gedanke so, wer wird das machen? Ja, ich nicht. Das ist ja ganz niedrig, das ist ja Dienst, das ist ja, Und dann bin ich ja auch irgendwie hier wohl der Letzte, so, ne? Weil üblich damals war ja, dass reiche Leute, die hatten ja Sklaven im Haus. Und das war ja Sklavenarbeit. Das war Sklavenarbeit. Füße waschen von anderen ist Sklavenarbeit. Das war klar geregelt. Jetzt war aber kein Sklave da. Und ich denke, so in den Jüngern ratterte das so. Wer macht das? Und ich glaube, keiner hat gedacht, dass es Jesus macht. Weil das war ihr Herr, ihr Rabbi. Ja, ihre Respektsperson. Und auf einmal macht Jesus das. Deswegen auch die Reaktion von Petrus. Das ist ein Unding, das geht gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Du bist ganz hoch und du kannst doch jetzt nicht hier den Sklaven machen für alle. Und das macht Jesus sehr, sehr bewusst als ein so starkes Beispiel und Vorbild für uns alle. Dass er sagt, wenn du mir folgst, wenn du mich liebst, verstehe bitte, was Agape-Liebe ist. Agape-Liebe heißt, du stellst den anderen in den Mittelpunkt und du vergisst dich quasi. Es geht jetzt nicht um dich, es geht darum, den anderen zu dienen. Und das ist Schönheit im Reich Gottes und das wird geehrt im Reich Gottes. Jesus, der größte Diener aller, hat den größten Ehrenplatz. Und das vielleicht zum Abschluss nochmal für uns alle, so als ein Appetizer. Wo möchtest du im Himmel später landen? Kannst du hier beeinflussen? Jesus spricht von Lohn. Er spricht davon, dass Leute die Verantwortung bereit waren zu übernehmen, über 10, dann über mehr gesetzt werden. Also ich weiß, wir sind alle erlöst durch des Lammes Blut, da fügen wir gar nichts hinzu. Aber wenn man mal die Worte Jesu ernst nimmt über die Ewigkeit, dann hat es einen Einfluss, wie wir hier auf Erden bereit waren zu dienen, wird einen Einfluss darauf haben, wo wir im Himmel sein werden und was wir dann tun werden. Und das Allerwichtigste ist nicht, haben sich 1000 durch mich bekehrt oder so, sondern das Allerwichtigste wird sein, welches Herz hat sich in mir entwickelt, dass ich Agape-Liebe habe für andere, dass ich mich vergessen kann und anderen diene, ohne jetzt dafür belohnt zu werden oder bejubelt zu werden, einfach mal so, im Verborgenen, ja? Der Vater wird belohnen, was im Verborgenen geschieht. Da ist so dieser selbe Gedankengang. Er wird uns belohnen, was unfassbar ist. Ich meine, wir werden erlöst durch das Blut von Jesus. Aber die Bibel spricht öfters vom Lohn, den wir im Himmel bekommen werden. Und der wird sehr viel mit unserer Herzenshaltung zu tun haben. Deswegen lasst uns dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und lasst uns mal uns selbst vergessen und anderen in den Mittelpunkt stellen im Namen von Jesus. Und das ist etwas Herrliches, weil Jesus hat es vorgemacht. Gesagt, folgt meinem Beispiel. Seid bereit, Diener zu sein, was total konträr zum Geist dieser Welt ist, wo du berühmt sein willst oder Anerkennung kriegen oder Geld oder, ja, da geht es immer darum, was habe ich denn davon? Und Reich Gottes ist egal. Ich mache das aus Liebe für andere. Amen? Amen. Dann darf das Lobpreisteam gern schon nach vorne kommen. Vielleicht mögt ihr aufstehen, ich mag noch beten. Wir wollen jetzt unseren wunderbaren Jesus weiter feiern. Herr Jesus, du teilst die Gaben aus, auch bei uns in der Gemeinde, so wie du ganz genau weißt, dass es am besten ist. So hilf uns, Geist Gottes, dass wir entdecken und erkennen, welche Gabe du uns gegeben hast, dass wir dazu ganz klar Ja sagen und dass wir damit auch deine Gemeinde mitbauen. Das bitte ich dich. Ich danke dir, dass das schon vielfach geschieht in unserer Gemeinde. Und ich bitte dich besonders für die, die noch auf der Suche sind, dass du zu ihnen sprichst und ihnen so die Platzanweisung machst. Und dass wir weiterhin immer mehr der Leib Christi werden, den du so im Kopf hast. Dass wir immer mehr das werden, was du siehst und wozu du uns berufen hast. Danke, Jesus. Amen.